Einen schönen guten Abend. Ich komme euch mal ein bisschen näher, damit ich euch besser sehen kann. Ich hoffe, das ist okay, wobei ich so geblendet bin, dass ich nicht alle wirklich gut sehe, aber egal. Meine Tochter Lotte ist 5 Jahre alt und sie liebt Hörspiele. Und im Augenblick ist ein Hörspiel bei uns so dieser Dauerbrenner, ne? Also ständig. Sie kommt nach Hause und sie fragt, können wir? Und ich singe euch jetzt einfach mal, oder ich summe euch den Jingle vor und ich schaue mal, ob ihr wisst, was für ein Hörspiel das ist. Es gibt 2 Varianten davon. Ich versuche es erstmal mit der Retro-Version und guck mal, ob ihr die kennt. Da, 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 da. Weiß schon jemand, was das ist? Ja? Benjamin Blümchen, genau. Benjamin Blümchen als Polizist. Läuft bei uns hoch und runter, hoch und runter. Ihr könnt es, also unglaublich. Mit was für einer Ausdauer man Hörspiele hören kann. Lerne ich wieder jeden Tag was Neues. Beziehungsweise nicht, weil. Da, 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 da. Spätestens an der Stelle hättet ihr es erkannt. Und bei Benjamin Blümchen als Polizist ist er auf der Suche nach einem Gemüsedieb. Er unterstützt eine ältere Dame, deren Gemüsegarten immer ausgeraubt wird. Und wenn er so dabei ist, dann kommt es zu einem Verhör eines kleinen Jungens, der einen Hoppelhasen hat. Also der Hase heißt Hoppel. Und als ich dieses Verhör gehört habe, habe ich gedacht, das ist der ideale Einstieg für das Verhör, um das es heute gehen soll. Benjamin Blümchen verhört diesen kleinen Jungen, aber der tut ihm natürlich nichts. Und er fragt nach dem Alibaba. Hast du denn ein Alibaba? Benjamin weiß ja nicht immer alles und ist neu als Polizist. Er meint natürlich ein Alibi. In dem Verhör von heute, um das es gehen soll, geht es nicht so sehr um Alibis, sondern es geht um was ganz anderes. Wir sind ja in der Predigtreihe auf dem Weg zum Kreuz in der Passionsgeschichte. Und letzte Woche hattet ihr ja schon einen ersten Einstieg und habt einen Überblick bekommen, wie diese Tage bzw. die letzten Stunden Jesu ausgesehen haben. Ihr habt über die Gefangennahme im Garten Gethsemane geredet bzw. nachgedacht. Ihr habt gehört, dass es einen fatalen Kuss des Verräters gab und dass Jesus gefangen genommen wurde. Jetzt soll es weitergehen, und zwar die Stunden nach dieser Gefangennahme. Wie ging es weiter? Was passierte danach? Wie ist man mit dem vermeintlichen Verbrecher, denn das war ja der Titel letzte Woche, bin ich denn ein Verbrecher? Wie ist man mit diesem vermeintlichen Verbrecher umgegangen? Er wird aus dem Garten Gethsemane abgeführt, durch das Kittunwall hindurch, hinauf nach Jerusalem. Und die Soldaten machen einen kurzen Halt bei dem Ex-Hohepriester Hannas, um dann danach weiter zu Kaiphas, dem amtierenden Hohenpriester, zu gehen. Hohenpriester ist derjenige, der sozusagen der Vorsitzende der religiösen Elite ist. Und ich habe mir überlegt, ich habe den Tresor gefragt, dass er uns den Bibeltext heute einmal vorliest.
Jesus vor dem Hohenrat. Jesus wurde zum Hohenpriester gebracht, wo auch alle führenden Priester und alle Ältesten und Schriftgelehrten zusammenkamen. Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung bis in den Innenhof des hohenpriesterlichen Palastes. Dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nun nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden. Viele brachten zwar falsche Anschuldigungen gegen ihn vor, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Einige falsche Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten, wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen Tempel, der von Menschenhand erbaut wurde, niederreißen und in 3 Tagen einen anderen errichten, der nicht von Menschenhand erbaut ist. Doch auch in diesem Fall stimmten die Aussagen der Zeugen nicht überein. Da erhob der Hohepriester, trat in die Mitte und fragte Jesus, hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Aber Jesus schwieg und gab keine Antwort. Der hohe Priester wandte sich noch einmal an ihn und fragte, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin es, erwiderte Jesus. Und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der Hohepriester vor Empörung sein Gewand und rief: Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Alle erklärten, er sei schuldig und müsse sterben. Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie verhüllten ihm das Gesicht, schlugen ihn mit Fäusten und sagten: Du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer es war. Auch die Diener des Hohen Rates schlugen ihn.
Diesen Prozess, dieses Verhör, wollen wir uns heute Abend ein bisschen genauer anschauen. An manchen Stellen etwas tiefer graben. Jesus wurde vor einen Teil des Hohen Rats geführt. Eine Versammlung der religiösen Elite. Sowas wie ein oberstes Gericht, den Sanhedrin. Ein religiöses Gericht. Und eins macht das, was Dreso uns vorgelesen hat, ganz deutlich. Es handelt sich nicht um einen fairen Prozess. Die Unschuldsvermutung, die eigentlich hätte gelten sollen, innocent until proven guilty, die auch sonst galt, ist hier nicht zu finden. Von einem offiziellen Verteidiger ist nichts zu lesen oder auch, dass es Entlastungszeugen gab. Es gab lediglich Belastungszeugen. Diese Zusammenkunft im Schatten der Nacht hatte ein klares Ziel, ein Todesurteil. Und aus diesem Grund greifen die, die zu Gericht sitzen, zu frappierenden Maßnahmen. Sie bestechen Zeugen. Und da anhand deren Aussagen versuchen sie, den Angeklagten eines Verbrechens zu überführen. Nur als Erinnerung, wir befinden uns in einer Verhandlung vor den religiösen Führern, vor denen die Tora, also die ersten 5 Bücher der Bibel, besonders wichtig waren. Und im 2. Buch Mose heißt es, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Wurde man normalerweise beim Geben eines falschen Zeugnisses, besonders vor Gericht, erwischt, zog dies schwere Strafen nach sich. Bei diesem eher außergewöhnlichen Prozess nicht. Normalerweise brauchten es 2 übereinstimmende Zeugenaussagen, um jemanden ein Verbrechen nachzuweisen und dann auch später verurteilen zu können. Hier traten wohl mehrere Zeugen auf, aber sie waren wohl eher widersprüchlich, sagten offensichtlich Falsches oder etwas Irrelevantes, sodass man Jesus damit einfach nicht verurteilen konnte. Von einem Beispiel wird uns etwas detaillierter berichtet. Man wollte ihm den Terrorismusvorwurf machen. Vielleicht etwas dramatisiert formuliert, aber nichts anderes tat man, als man ihm Vorwurf, er hätte gesagt, ich will den von Menschen gebauten Tempel abreißen und dafür in 3 Tagen einen anderen aufbauen, der nicht von Menschen errichtet ist. Der Tempel war das Heiligtum der Israeliten, von Herodes erbaut, den soll er zerstören wollen. Und hatte Jesus nicht was zur Zerstörung des Tempels gesagt? Was war das doch gleich? Im 2. Kapitel vom Johannesevangelium lesen wir, dass Jesus in den Tempel geht, um Klarschiff zu machen. Er ist ärgerlich darüber, dass das Haus, das gebaut wurde, um Gott nahe zu kommen, um mit Gott in Kontakt zu kommen, ein Ort der Anbetung zum Konsumtempel, zum Kaufhaus wurde. Und als er dann sein Verhalten rechtfertigen soll und seine Autorität unter Beweis stellen soll, sagt er, reißt diesen Tempel ab. Und ich werde ihn in 3 Tagen aufbauen. Ich habe uns das nochmal aufgeschrieben. Er sagt, reißt diesen Tempel ab. Und wenn wir diese Aussage, die wir, könnt ihr es lesen? So halbwegs? Ja, ich habe es ja nochmal wiederholt. Und wenn wir das dem gegenübersetzen, was man ihm unterstellt, nämlich ich will abreißen, merkt ihr, da stimmt was nicht. Das ist eine Verdrehung der Wahrheit. Das ist eine Lüge. Missinterpretation wird hier ganz, ganz deutlich. Ja, Jesus sprach im Tempel vom Tempel, aber er war nie derjenige, der ihn zu zerstören suchte. In der falschen Zeugenaussage macht man Jesus zum Zerstörer. Der doch eigentlich der Erschaffer Erhalter und Erbauer aller Dinge war und ist, wird zum Zerstörer gemacht. Eine Verdrehung der Wahrheit. Aber es steckt noch mehr drin. Jesus hatte in seiner Aussage nicht vom menschengebauten Tempel oder nicht vom menschengebauten Tempel gesprochen. Und so werden hier in dieser Falschaussage Interpretationsvarianten mit dem wirklich Gesprochenen vermischt, verdreht, so dass am Ende was anderes rauskommt. Das Bild vom Tempel, das Jesus gebrauchte, um von seiner Auferstehung zu reden, wird pervertiert und missinterpretiert. Und so wurden hier True News pervertiert zu Fake News. Und ehrlich gesagt, als ich den Text in der Vorbereitung gelesen habe, war ich erstaunt, welch starker Bezug sich an dieser Stelle zu unserer jetzigen postfaktischen Gesellschaft findet. Fake News pflastern unsere Medien, unsere Social Medien. Ich habe gestern noch bei Focus Online gelesen, dass jemand bei Facebook einen Kommentar zur Flüchtlingssituation an der türkisch-griechischen Grenze geschrieben hat. Und da etwas geschrieben hat, was dazu geführt hat, dass die Leute an diesen Orten fluchtartig ihre Häuser verlassen haben und Stunden in Angst verharren haben, bis herauskam, es war eine Falschmeldung. Gefällt einem die Wahrheit nicht, dann findet man halt seine eigene. Lässt ein Körnchen Wahrheit drin und schon wird das eigene neue Narrativ schwerer zu widerlegen. Denn wer schaut denn noch genau hin? Und wer durchschaut noch? Ein Tropfen Wahrheit mit vielem beigemischt, letztlich zur Unendlichkeit verdreht. Und wir? Wie häufig nehmen wir uns noch die Zeit, zum Ursprung von Informationen zu gehen und wirklich genau hinzuschauen? Wir als die, die wir irgendwie ja an Glaubensdingen interessiert sind, sonst wären wir heute Abend ja nicht hier, können unglaublich viel hören. Auch über Jesus, über das, was er gesagt haben soll, über das, was er getan haben soll. Es gibt unzählige Weiterbildungsinstitute, Podcasts, Videoteachings, Predigten. Doch all das, denke ich, hilft uns nur bis zum gewissen Punkt. Versteht mich nicht falsch, ich will das nicht schlecht reden. Und ich verstehe total, dass aufbereitete das Bibelwissen für uns einfacher zugänglich ist, nicht so sperrig und in unsere Welt hineingeholt. Aber ich möchte uns Mut machen, bei all dem, was wir hören, bei all dem, was man uns sagt, was die Wahrheit ist, zu prüfen. Zu prüfen und alles, das Geprüfte und Gute, zu behalten. Und nicht einfach das zu übernehmen, was man uns vorsagt. Wenn wir der Wahrheit auf der Spur sein wollen, dann hilft uns der direkte Zugang. Der direkte Zugang zu den Quellen. Und wir leben in einer sehr privilegierten Zeit, an einem sehr privilegierten Ort, wo wir diesen Zugang zu den Quellen, den Zugang zur Bibel haben. Und ich möchte euch Mut machen, nachzulesen, was Gott in seinem Wort sagt. Ich möchte euch Mut machen, nicht nur Secondhand-Konsumenten zu sein, sondern Quellenforscher und Bibelleser. Aber vielleicht bleiben wir nicht nur beim Bibellesen stehen, sondern schauen auch auf unseren Alltag. Vielleicht nehmen wir heute Abend mal als Anlass, mit Halbwahrheiten aufzuräumen und selbst Wahrheitssager zu sein. Falsche Zeugen, Falschzeugnis, das ist ein sperriger Begriff, ist mir. Zeugnis hat bei mir was mit Schule zu tun. Aber wenn ich das ersetze durch üble Nachrede, durch leicht verdreht über jemanden zu sprechen oder lästern, schlecht zu denken oder schlecht zu reden, dann kommt mir der Begriff näher und wird greifbarer. Wie wäre es mit einem kleinen Wahrheitscheck? Lasst uns mal kurz nachdenken über die letzte Woche. Wo bin ich bewusst uneindeutig geblieben und habe die Wahrheit vielleicht vermieden? Wo möchte ich mich neu auf die Suche nach Gottes Wahrheit machen? Es geht spannend weiter. Mit falschen Zeugen konnten sie Jesus nicht überführen. Trotz Schmiergeld gelang es ihnen nicht, eine Verurteilung aufgrund der kleinsten Kleinigkeit herbeizuführen. Jetzt kann man natürlich sagen, wie dumm oder wie schlecht organisiert waren die denn, dass das nicht funktioniert hat. Aber man kann auch sagen, wie unschuldig war er. Der Angeklagte Jesus hatte keine Leichen im Keller, keinen unbezahlten Strafzettel, nichts, was man ihm hätte ankreiden können. Er war und ist die Unschuld in Person. Und so blieb ihnen, den Anklägern, nicht mehr viel übrig. Für den Hohenpriester, den Vorsitzenden dieses Verhörs, Kaiphas, stand viel auf dem Spiel, denn er hatte ja gesagt, es ist für uns alle besser, wenn einer für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Er hatte die Voraussetzungen für diesen Prozess geschaffen. Und derjenige, der sterben sollte, stand nun vor ihm. Lügen hatten ihn bislang nicht weitergebracht. Also macht er mit der Zeugenbefragung ein Ende und widmet sich dem Angeklagten selbst. Warum antwortest du nicht? Hast du nichts gegen diese Anschuldigungen zu sagen? War Jesus überheblich? Zu selbstsicher? Oder warum gab er keine Antwort? Wenn man angeklagt wird, muss man sich doch verteidigen. Oder etwa nicht? Da sich die Ankläger, also die falschen Zeugen, bislang selbst diskreditierten, dadurch, dass sie offensichtlich Falsches sagten, sich widersprachen oder sich gegenseitig widerlegten oder einfach Irrelevantes sagten, war die Notwendigkeit einer Antwort an der Stelle wohl nicht gegeben. Jesus schwieg. Ein Bekenntnis der leisen Töne und ein Beispiel für uns, wenn wir angegangen werden, wenn man uns ungerechtfertigt angreift, nicht immer laut zurückzuschreien. Laut heißt nicht gleichzeitig, dass man recht hat. Manchmal ist Schweigen Gold. Aber Jesus schweigt auch nicht immer. Zu all dem Quatsch, den man über ihn gesagt hatte, sagt er nichts. Aber zur nächsten Frage des Hohen Priesters, wo es ans Eingemachte um des Pudels Kern geht, um mit Goethe zu sprechen, da antwortet er. Der Hohepriester fragt ihn, bist du der Christus, der von Gott erwählte Retter, der Sohn Gottes? So haben wir es eben in der Hoffnung für alle Übersetzung gelesen. Der Sohn des Hochgelobten, heißt es wörtlich. Ein anderes Wort für Gott, dessen Namen man zu der Zeit nicht direkt in den Mund nahm. Und was für ein cleverer Schachzug von Kaiphas. Antwortet Jesus mit Nein, ist er als Person irrelevant und diskreditiert. Antwortet er mit Ja, ist er anmaßend und man bekommt ihn für Gotteslästerung dran. Die Frage ist an sich keine neue. Sein Cousin, also Jesu Cousin, Johannes der Täufer, hatte ihn über seine Freunde auch schon mal fragen lassen. Bist du, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab damals folgende Antwort. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Hier bei diesem Verhör fasst Jesus sich kürzer, spricht nicht über seine irdischen Taten, und die beeindruckende Veränderung, die die Begegnung mit ihm im Leben derer, denen er begegnet war, gebracht hat, sondern vor diesen religiösen Führern macht er ein paar schlichte Aussagen. Jesu Antwort ist, ja, der bin ich. Ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Boom, das ist mal eine Aussage. Dieses Christusbekenntnis hat es in sich. Wenn wir genauer hinschauen, steht dort, Jesus sagt, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der, ich bin. Ich bin der Christus, der Messias. Christus und Messias bedeuten das Gleiche, einmal griechisch, einmal hebräisch. Er ist der, auf den die Israeliten hoffen. Aber er ist auch ganz anders, als sie ihn erwartet haben. Er ist der wie im ersten Buch Mose angekündigt, der Schlange den Kopf zertreten wird. Der von Gott erwählte Retter für die, die an ihn glauben. Jesus sagt, ich bin der Menschensohn, geboren in Raum und Zeit. Ich werde auferstehen, zur Rechten Gottes sitzen. Auch wenn das irdische Leben ein Ende hat, überwindet er den Tod und der Tod hat keinerlei Macht über ihn. Schließlich ist er der Autor, der Schaffer alles Lebens. Und so kann der Tod ihn nicht halten. Und letztlich sagt er, ich werde wiederkommen. Der, der hier noch vor Gericht steht, wird selbst als wahrer Richter am Ende der Zeit zurückkommen. Und die, die ihn jetzt verurteilen, abschließend richten. Nicht nur sie, sondern auch uns. Das ist mal Kante, ne? Also man kann Jesus nicht vorwerfen, dass er sich schwammig ausgedrückt hat, sondern er macht ganz klar, wer er ist. In dieser Definition seiner Person, lässt sich nichts tun und abtun. Da kommt man nicht drum rum, sondern es fordert eine Entscheidung. Und es fordert auch von Kaiphas eine Entscheidung. Was macht man damit? Zwei Szenarien. Szenario 1, er zieht seine Kleidung aus, nimmt einen groben Stoff, ein Zeichen der Buße, spricht Jesus frei, glaubt, dass Jesus der Messias und wahrhaft Gottes Sohn ist. Und für ihn wird Jesus alles. Szenario 2, er zerreißt seine Kleider, verurteilt ihn zum Tod, interveniert nicht, wenn man ihn bespuckt oder schlägt, denn in seinen Augen ist mit diesem Urteil Jesu Tod beschlossen. Jesus ist für ihn nichts mehr. Und wie wir vorhin gehört haben, hat sich Kaiphas für Szenario 2 entschieden. Und Jesus wurde nach einer morgendlichen Kurzgerichtsverhandlung und später vor dem römischen Gerichtsbarkeit zum Tod am Kreuz verurteilt. Eine Entscheidung, vor der nicht nur Kaiphas steht, denn dieses Christusbekenntnis drängt auch uns eine Entscheidung auf. C.S. Lewis sagt dazu, wir müssen uns entscheiden. Entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Wir können ihn als Geisteskranken einsperren, wir können ihn verachten oder als Dämon töten. Oder wir können ihn zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Das ist aus Pardon, ich bin Christ. Irgendwann in unserem Leben stehen wir vor dieser Entscheidung. Glauben wir Jesus und seinem Anspruch? Glauben wir daran, dass er Christus, der Messias, der Sohn Gottes ist, Gott selbst? Und viele von uns haben diese Entscheidung schon getroffen und gehen deshalb heute trotz Corona, trotz Regen in die Kirche. Aber vielleicht ist der eine oder andere unter euch noch unentschieden und hat sich nicht entschieden. Und ich möchte dich einladen, heute eine Entscheidung zu treffen, Jesus zu vertrauen. Das kann mit einem ganz einfachen Gesprächsopener sein wie, Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich will dir folgen. Wir werden gleich, wenn wir weitere Lieder singen werden, werden hier ein paar Mitarbeiter stehen, die für euch da sind und gerne mit euch reden oder beten wollen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie dort loswerden. Wie reagieren wir auf so einen Anspruch? Ich möchte uns einladen, den ernst zu nehmen. Einladen, Jesus als den einzigen Weg, die einzige Wahrheit und das Leben anzunehmen. Trotz unserer Leitkultur der Beliebigkeit und Individualität, ihn als unsere Autorität zu sehen und uns ihm unterzuordnen. Gott, Gott sein zu lassen. Und das in allen Bereichen unseres Lebens. Deshalb hoffe ich, dass dieser Text aus dem Markus-Evangelium euch Mut macht. Mut macht, Wahrheitssager zu sein. Und Quellenforscher zu sein. In einer Zeit der Fake News, ihm dem Weg der Wahrheit und dem Leben zu folgen und Wahrheit zu reden und True News weiterzugeben. Warum? Damit die Good News, die frohe Botschaft, verbreitet werden kann. Ich hoffe, der Text macht euch Mut, eine Entscheidung für Jesus zu treffen und sein Licht, das Licht der Welt, durch euch scheinen zu lassen. Es macht euch Mut, den Anspruch, den Jesus in seinem Bekenntnis gemacht hat, nämlich, dass er Gottes Sohn, Menschensohn, wahrer Gott und wahrer Mensch, unser Retter, dein Retter und mein Retter, auferstandener, aufgefahrener, zur Rechten Gottes sitzend und auch der Menschenrichter und Wiederkommende ist. Ich hoffe, der Text macht euch Mut, das ernst zu nehmen und nachzuforschen, was das ganz normal im Alltag bedeutet. In vielen Gottesdiensten der weltweiten Kirche ist das Glaubensbekenntnis ein fester Teil der Liturgie. Und dort heißt es unter anderem, ich glaube an Jesus Christus.
Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und den Toten und die Toten. Ich glaube Jesus. So wird das Christusbekenntnis unser Bekenntnis an ihn. Lasst uns das jeden Tag bedenken und entsprechend handeln. Lasst uns ihn anbeten und an den Ort stellen, an den er gehört. Auf den Thron unseres Lebens und unserer Welt. Amen.